Die Plädoyers hatten sich verzögert. Die sollten ja ursprünglich schon letzte Woche starten, wurden dann nochmal verschoben, weil die Anwälte der Angeklagten einen Mitschnitt der Plädoyers verlangten. Dieser Antrag wurde dann abgelehnt, genau wie der Antrag auf Aushändigung der Manuskripte. Die Prozessbeteiligten müssen nun also selbst mitschreiben. Wie ist da die Entscheidung des Richters, diesen Antrag abzulehnen, einzuordnen und wie wahrscheinlich sind denn noch weitere Verzögerungen?
Ja, also das hat eigentlich noch eine längere Vorgeschichte gehabt. Das ist ja schon quasi ein zweiter Beschluss des Senats gewesen, zu sagen, es wird weder mitgeschrieben professionell, noch wird es aufgenommen akustisch. Das war die erste Entscheidung. Dagegen haben die Verteidigungen verschiedener Angeklagter eine sogenannte Gegenvorstellung geltend gemacht. Und gegen diese Gegenvorstellung, so läuft das in dem Prozess immer wieder mal, hat nun das Gericht am Dienstag erneut negativ entschieden und gesagt, es wird weder etwas aufgenommen, noch wird etwas offiziell mitgeschrieben. Jede prozessbeteiligte Partei muss das irgendwie selber hinkriegen. Danach hatten eigentlich alle erwartet, dass die Verteidigung oder auch die Verteidigungen mehrerer Angeklagter nochmal einen Befangenheitsantrag stellen würden, um quasi zu zeigen, wie unzufrieden sie mit dieser Entscheidung sind. Das haben sie aber überraschenderweise nicht getan. Sie haben sich zwei Stunden Pause ausbedungen und haben hinterher keinen Befangenheitsantrag gestellt. Deshalb konnte es überhaupt dazu kommen, dass am Dienstag dann eben das Plädoyer der Bundesanwaltschaft losgehen konnte.
Sind jetzt noch weitere Verzögerungen wahrscheinlich?
Nein. Also es ist so, die Bundesanwaltschaft hat ja ein Plädoyer von ungefähr 22 Stunden angekündigt. Und sie haben jetzt in zwei Tagen, ich würde mal grob überschlagen, 4 bis maximal 5 Stunden Plädoyer geschafft. Das müsste ich nochmal nachrechnen, aber so in diesem Bereich. Das heißt also, wir werden auf keinen Fall vor der Sommerpause mit diesem Plädoyer fertig werden. Und dann kommt die 4-wöchige Sommerpause. Dann sind nochmal 2 Tage Ende August, Anfang September Prozess. Dann ist nochmal eine Woche Pause. Und dann geht es eigentlich erst Mitte September wieder richtig los. Das heißt also, wann die Bundesanwaltschaft mit diesem sehr umfangreichen und auch sehr detaillierten Plädoyer fertig sein wird, das steht so ein bisschen in den Sternen. Danach kommen die Vertreterinnen und Vertreter der Nebenklage zu Wort. Das kann sich auch hinziehen. Das sind ja knapp 60 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die die Opfer und Betroffenen des NSU-Terrors vertreten. Und dann erst kommt die Verteidigung, die inzwischen ja 13-köpfige Verteidigung der 5 Angeklagten zu Wort. Und dann erst kommt das Urteil. Das heißt, wir stehen wieder da und spekulieren, wird es jetzt noch bis Oktober dauern oder wird es bis November dauern? Das ist relativ offen.
Okay, bisher wurden ja im Plädoyer der Bundesstaatsanwaltschaft sehr klare Worte gewählt, zumindest was die Hauptangeklagte Beate Zschäpe angeht. Die hat sich ja bisher im Voraus sehr in der Opferrolle inszeniert, so als unterdrückte Mitläuferin von Mundlos und Böhnhardt. Die Bundesanwaltschaft sieht sie aber ganz klar als verantwortliche Mittäterin. Tatsächlich kann man ja Zschäpe aber nicht nachweisen, an Tatorten gewesen zu sein. Sie war eher diejenige, die im Hintergrund so die Strippen gezogen hat. Wieso reicht das trotzdem für ein Plädoyer auf Mittäterschaft und wie stehen die Chancen, dass da tatsächlich auch ein dementsprechendes Urteil gefällt wird?
Also ich meine, Indizienprozesse gibt es immer wieder und es heißt ja nicht, dass Indizien nicht stichhaltig wären. Die Art und Weise, wie die Oberstaatsanwältin Greger gerade im Moment, also gestern und vorgestern, diese Indizienketten entwickelt, ist sehr, sehr stichhaltig, ist sehr, sehr gut nachvollziehbar und entspricht auch eigentlich ziemlich dem, was wir im Laufe der fast 400 Prozesstage gehört haben. Das heißt also, dadurch, dass man Beate Zschäpe nicht nachweisen kann, an diesen Tatorten gewesen zu sein, bedeutet übrigens auch nicht, dass es nicht tatsächlich so ist, dass sie einfach eine andere Aufgabe hatte und trotzdem als Mittäterin zu werten ist. Das ist ja im Grunde genommen möchte ich mal sagen, der Clou der Anklage, dass sie sagen, auch wenn eine Person wie Beate Zschäpe nicht an den Taten unmittelbar beteiligt war und auch möglicherweise am Ausspähen nicht beteiligt war, kann sie Mittäterin sein, vollwertige Mittäterin an den neuen rassistischen Morden, den Mordanschlag auf zwei Polizisten mit dem Tod von Michelle Kiesewetter, an den mindestens 3 Sprengstoffanschlägen und 15 Bank- und Raubüberfällen. Und genau das arbeitet die Bundesanwaltschaft jetzt im Moment gerade aus. Aber vielleicht gestattest du mir noch irgendwie die Dramaturgie der Bundesanwaltschaft noch mal kurz zu beschreiben, weil dem ging ja etwas voraus. Also diesen Vortrag, diesen übrigens sehr langsam und gesetzt, geradezu wie in Diktatsituationen sich abspielenden Plädoyer durch Oberstaatsanwältin Greger, ging ja voraus, dass der der wichtigste Sitzungsvertreter des Generalbundesanwalts im NSU-Prozess, Herbert Diemer, das Wort ergriff und eine Art Präambel sprach zum Plädoyer der Staatsanwaltschaft, wo er sich verwahrte gegen Kritik an der Bundesanwaltschaft. Er hat dabei mal wieder gepflegt, rüpelhaft, formuliert, hat also von Irrlichtern, sogenannten NSU-Experten und Fliegengesumme im Ohr gesprochen und damit die Leute gemeint, die darauf bestehen, dass es ein Netzwerk um den NSU gegeben hat, das deutlich größer ist als das, was die Bundesanwaltschaft untersucht und gegen das die Bundesanwaltschaft ermittelt. Richtet sich außerdem gegen, jegliche Art von Theorie, dass der Verfassungsschutz, die verschiedenen deutschen Verfassungsschutzbehörden in den NSU-Komplex involviert, verstrickt sind. Er hat gesagt, dafür gibt es überhaupt keine Hinweise und er könne nicht verstehen, dass das immer und immer wieder wiederholt wird. Es ist allerdings so, dass er damit im Grunde den Erkenntnissen des NSU-Bundestags, Untersuchungsausschuss des zweiten und auch des ersten widerspricht, die in ihrem Abschlussbericht vor etwa einem Monat sehr deutlich gesagt haben, es muss ein Netzwerk gegeben haben, es muss möglicherweise sogar Mittäter gegeben haben. Und insofern stellt sich Diemer, geradezu halsstarrig gegen die offensichtlichen und inzwischen auch erwiesenen Tatsachen, die es gibt. Er verbreitet letztlich mit seinen Thesen, es habe kein Netzwerk gegeben und der Verfassungsschutz habe damit nichts zu tun gehabt, Fake News. Das muss man mal ganz deutlich so sagen. Also erstens die Einschätzung des NSU-Bundestagsuntersuchungsausschusses und zweitens die Erkenntnisse, die über Vertuschungen, Aktenvernichtungen, Aktennichtauslieferung seitens der Verfassungsschutzbehörden in Deutschland sprechen, einfach eine ganz andere Sprache. Das ist einfach zynisch, das so in Abrede zu stellen. Der Punkt ist ja der, dass die Oberstaatsanwältin Greger an irgendeinem Punkt des Plädoyers gesagt hat, Beate Zschäpe hat die historische Chance verpasst, die Fragen der Angehörigen der Mordopfer und der Opfer der Anschläge und Banküberfälle zu beantworten. Eine historische Chance, wo ich mir denke, wie zynisch muss man denn sein, wenn man im selben Atemzug im Grunde genommen selbst die Beantwortung und Aufklärung dieser Fragen verweigert. Und das tut die Bundesanwaltschaft, indem sie nach wie vor darauf besteht, dass es sich um eine isolierte, so steht es in der Anklageschrift, um eine isolierte Drei-Personen-Zelle mit höchstens einer Handvoll Unterstützerinnen und Unterstützer gehandelt hat, die meisten von denen mit auf der Anklagebank sitzen. Das ist einfach widerlegt. Da würde mir jetzt auch niemand mehr widersprechen. Es ist außerdem widerlegt, was Bundesanwalt Diemer noch vor ungefähr 4 Wochen gesagt hat. Da hat er allen Ernstes gesagt, eine Verstrickung des Verfassungsschutzes sei völlig absurd. Dafür gäbe es gar keine Hinweise. Im Gegenteil, nur durch die Verfassungsschutzbehörden sei überhaupt eine so weitgehende Aufklärung möglich gewesen. Das ist wirklich haarsträubend und eigentlich in meinen Augen ein Schlag ins Gesicht für diejenigen, die Aufklärung wollen. Und das sind ja im Wesentlichen die Angehörigen der Opfer und die Opfer selber.
Kannst du die wichtigsten Hinweise, die eben darauf hindeuten, dass der NSU einen ganz starken Netzwerkcharakter hat und dass der Verfassungsschutz da durchaus dran beteiligt war, nochmal zusammenfassen in Kürze?
Also wir haben Heilbronn. Da muss man davon ausgehen, dass außer den beiden Uwes, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, weitere Personen an dem Anschlag auf Michelle Kiesewetter und ihren Kollegen Martin Arnold beteiligt gewesen sind. Wir wissen, Michelle Kiesewetter ist dabei ums Leben gekommen. Martin Arnold hat einen lebensgefährlichen Kopfdurchschuss wie durch ein Wunder überlebt. Hier sprechen etliche Zeugenaussagen eine völlig andere Sprache als das, was die Bundesanwaltschaft in ihrer Anklageschrift stehen hat. Wir haben den Fall Temme. Ein Verfassungsschutzbeamter des Hessischen Landesamtes ist bei der Ermordung von Halit Yozgat anwesend in Kassel am 6. April 2006. Das ist bis heute völlig ungeklärt. Wie konnte es sein, dass dieser Mann dort ist und dass er behauptet, obwohl er genau zur Tatzeit im Internetcafé war, nichts von der Ermordung Halit Yozgats mitbekommen zu haben. Also, dass zwei Männer ins Café kamen, ihn zweimal in den Kopf geschossen haben und dann wieder abgehauen sind. Und während er im Hinterzimmer am Computer saß oder bereits aus dem Weg aus dem Café war. Das sind die wichtigsten und haarsträubendsten Geschichten. Aber es gibt eine ganze Reihe und Fülle von Geschichten. Zum Beispiel die dicke Katze im sächsischen Blood and Honor Netzwerk, Ralf Marschner, Manole genannt, der Uwe Mundlos im Jahr 2000/2001 in seinem Baugeschäft, in einem Bauservice beschäftigt hat. Dieser Mann war, er hat ihn beschäftigt zu einer Zeit, als die Mordserie bereits begonnen hatte. Und Ralf Marschner war zu dieser Zeit bereits Informant, V-Mann des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Mir kann doch niemand erzählen, dass die nicht wahrgenommen haben, dass der Gesuchte einen gesuchten Terroristen bei sich beschäftigt hat. Entweder er hat diese Information nicht weitergegeben oder er hat die Information weitergegeben und sie ist im Amt nicht entsprechend behandelt worden, dass die Leute dingfest gemacht werden konnten. Und es gibt so viele derartige Geschichten, die wir auch im Laufe der Jahre jetzt auf verschiedenen Kanälen und auch bei euch auf Korax immer mal wieder durchgearbeitet haben, dass es wirklich unfassbar ist, dass Diemer sich hinstellt und sagt, das ist alles Unfug. Also das ist schon eine Respektlosigkeit und eine Missachtung der Betroffenen vom NSU, die ihresgleichen sucht, finde ich.
Was kann denn das jetzt für Auswirkungen haben, wenn die Bundesstaatsanwaltschaft diesen Netzwerkcharakter leugnet?
Naja gut, das Plädoyer ist ja immer eine Sichtweise. Die Bundesanwaltschaft arbeitet jetzt in den zurückliegenden zwei Tagen bereits sehr minutiös an der Tatzuordnung, Tat- und Schuldzuordnung von Beate Zschäpe und auch zum Teil bereits der anderen Angeklagten. Und das stützt letztlich ihre These der Drei-Personen-Zelle, der Abschottung. Sie versuchen herauszuarbeiten, dass die drei NSU-Leute ausschließlich selber die Tatorte ausgespäht haben, ausschließlich selber alle Vorbereitungen getroffen haben, und zwar sehr minutiös. Das ist zum Teil durchaus beeindruckend, was da herausgearbeitet wird. Aber es lässt völlig außer Acht, dass zumindest bei einem Teil der Taten, etwa auch bei dem Stollendosen Anschlag in der Kölner Propsteigasse, einfach das Wissen und die Mithilfe, die Unterstützung externer Personen zwingend gewesen sein muss. Also was Ortskunde angeht, was Bombenbau, Qualifikationen in Anführungszeichen betrifft und so weiter. Die Bundesanwaltschaft wird weiter an diesem Konzept arbeiten, was letztlich ihre abgeschottete Drei-Personen-Zellen-Theorie stützt. Und aber danach hat ja auch noch die Nebenklage, die ja zum größten Teil diametral entgegengesetzte Erkenntnisse hat, die Möglichkeit, diese herauszuarbeiten in ihren Plädoyers wiederum. Und dann kommt ja auch noch die Verteidigung, die wiederum eine andere Sicht natürlich im Sinne ihrer Mandantinnen und Mandanten hat. Und daraus, aus diesen verschiedenen Positionen, muss sich dann das Gericht sein Urteil bilden. Das Problem ist nur, dass wir eigentlich wissen, dass das Gericht schon sehr lange am Urteil schreibt und vermutlich eher im Sinne der Bundesanwaltschaft zum Schluss kommen wird, dass genau diese 5 Personen wesentlich den NSU bzw. Unterstützerkern ausgemacht haben und die Taten begangen haben, und wird damit in seinem Urteil zementieren, was die Bundesanwaltschaft kontrafaktisch immer und immer wieder behauptet.
Du hast jetzt schon die Mitangeklagten erwähnt. Es sind also noch 4 weitere Helfer des NSUs angeklagt, nämlich Ralf Wohlleben, Carsten S. und Holger G. Die haben Waffen bzw. Ausweisdokumente geliefert angeblich. Und André Emminger, der wohl der engste und vertrauteste Unterstützer des Trios war. Wurden die Mitangeklagten jetzt schon thematisiert in den Plädoyers? Und wie sieht's vor allem bei André Emminger aus? Der hat ja den ganzen Prozess über recht beharrlich geschwiegen. Wie stehen da die Chancen auf ein gerechtes Urteil?
Naja, also sie werden vermutlich alle verurteilt werden. Sie sind bisher im Vortrag über Beate Zschäpe natürlich nur am Rande erwähnt worden. Aber wir gehen davon aus, dass alle zu Haftstrafen verurteilt werden. Das wird sich sehr unterschiedlich gestalten. Zum Teil nur in Anführungszeichen wegen der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Bei Ralf Wohlleben und auch bei Carsten Schulze ist es ja auch Beihilfe zum 9-fachen Mord wegen der Lieferung der sogenannten Signaturwaffe Cesca 83, die bei der Ermordung von 9 türkisch- und griechisch-kurdischstämmigen Kleingewerbetreibenden zum Einsatz kam. Das ist relativ klar, auch ohne, dass man die Plädoyers schon gehört hätte, dass sie alle verurteilt werden. Allerdings ist es tatsächlich ärgerlich, dass jemand wie André Emminger vermutlich relativ glimpflich davonkommen wird, weil man ihm wenig nachweisen kann, außer eben die wirklich fanatische Unterstützung seiner 3 Freunde und der Freundin im Untergrund. Also insofern, ja, das ist so der Stand.
Okay, vielleicht kannst du noch mal zusammenfassen, was so deine Hoffnungen bzw. Befürchtungen auch für das Prozessende sind. Das ist ja noch eine Weile hin, aber...
Ja, ich kann das nur noch ganz kurz machen, weil ich gleich auch zum Zug nach München muss. Es ist so, dass meine Befürchtung ist, dass, und das lässt sich auch in den Medien so ein bisschen schon nachweisen, dass jetzt schon so Frontbegradigungen stattfinden, wo am Schluss dann gesagt werden wird, ein großartiger rechtsstaatlicher Prozess, alles aufgeklärt oder alles, was möglich war, ist aufgeklärt. Und man wird versuchen, nach dem Urteil wirklich ein Ei über das Thema NSU zu schlagen. Meine Hoffnung ist, dass wir das nicht zulassen, dass wir weiter an diesem Thema dranbleiben, dass wir die Untersuchungsausschüsse, die noch laufen, weiter begleiten und dass wir keine Ruhe geben, bis die Geheimnisse zum Beispiel des Verfassungsschutzes oder der verschiedenen Verfassungsschutzbehörden gelüftet sind, bis hier Leute zur Verantwortung gezogen worden sind und entsprechende Konsequenzen, was diese schauerlichen Inlandsgeheimdienste angeht, Konsequenzen gezogen worden sind. Wir müssen auf jeden Fall weitermachen. Das ist unsere Aufgabe. Wir dürfen nach dem Urteil nicht sagen, ja, okay, das war's jetzt. Es gibt so viele Dinge, die noch geklärt werden müssen. Es gibt den Tribunalprozess, auf den ich große Hoffnung habe, wo auch die Angehörigen nochmal stärker zu Wort kommen sollen und eine Stimme bekommen sollen. Dieser Stimme müssen wir zuhören. Da müssen wir auch weiter etwas unternehmen. Und ich hoffe, dass auch ihr von Korax und anderen freien Radios einfach an der Sache dranbleibt, auch wenn die Leit- und Qualitätsmedien und das offizielle Deutschland in Anführungszeichen den Prozess für abgeschlossen, den gesamten NSU-Komplex für abgeschlossen erklären.